Also ich begrüße euch zum Übungsabend mit diesem Horoskop eines Mannes, geboren 1908. Und ja, erstmal vorab, hattet ihr Zeit, da drauf zu gucken? Habt ihr das die Daten mal runtergeladen oder das Horoskop? Es war ja anonymisiert.
Ja, mal kurz drüber geschaut.
Super.
Ich habe auch kurz, erstmal hallo alle zusammen.
Hallo, Manfred.
Ich habe auch kurz drüber geschaut und ein paar wichtige Sachen entdeckt, aber ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit eigentlich, um wirklich die, also es hat schon, ich finde, es ist ein interessantes Horoskop und ein schönes Horoskop mit viel Kraft, aber da kommen wir gleich noch zu, also sehr erdig.
Ja, nicht nur Erde, aber
Und
sehr erdig.
Wasser.
Jetzt schon, ja, genau. Also, ich fände es schön, wenn ihr alle euch einfach beteiligt und es muss ja auch keiner jetzt da alleine einen Vortrag halten oder eine Analyse machen, sondern es lebt jetzt wirklich so von diesem Miteinander. Und ich würde tatsächlich gerne mit den Yogas anfangen, so wie wir das bei der Fallstudienbesprechung letztens gemacht haben, weil da ein paar sehr wichtige Yogas drin sind, die dann eben für dieses Horoskop oder für die Besprechung auch wichtig sind, dass ihr die im Kopf habt, dass ihr die erkennt. Und wer möchte denn da mal anfangen? Ihr braucht da jetzt nicht wahnsinnig viel zu sagen oder die gleich zu deuten. Einfach mal aufzählen.
Also ich mache mal aber kurz weiter, weil mir eins ganz besonders aufgefallen ist. Das ist Maharishi Yoga, der Venus, ne?
Ja, super.
Und ich finde, die Venus ist auch sehr zentral und das siebte Haus ist ja auch sehr zentral in diesem
Ja,
Horoskop. Und
genau.
das wird dann nochmal zusätzlich betont. Diese Stärke des siebten Hauses, beziehungsweise seiner Persönlichkeit, dass er eben, sag ich mal, so ein Beziehungsmensch ist und Beziehungen in jeglicher Form wichtiges, ja, ein wichtiger Punkt ist, ne?
Und Venus auch natürlich, also diese Venus-Eigenschaften durch das Malavya-Yoga.
Und wird noch ein bisschen angefeuert vom Mars. Ob das jetzt unbedingt so gut ist, da dahingestellt, also
Da kommt immer drauf an, was du für eine Frage stellst.
ja,
Manches
also es hat.
ist dann, manches ist es natürlich eher nicht so gut.
Es ist eine Überbetonung, finde ich. Es ist zu viel des Guten, wenn man jetzt so sagen will. Ja, meiner Ansicht nach. Und es ist zu einseitig, zu sehr auf Beziehungen fixiert, zu sehr vielleicht auf die ideale Partnerin oder auf anderen Ebenen auch. Das war mein intuitives Gefühl dazu, ne?
Lassen wir einfach mal so stehen.
Lassen wir mal so stehen, genau.
Genau, aber auf jeden Fall, das ist eines von denen, die ich hören wollte. Was habt ihr noch an Yogas gefunden oder an Beobachtungen gemacht, wenn ihr jetzt einfach so dieses Horoskop betrachtet? Das Einfachste ist ja immer der Einstieg über die Navasha-Yogas. Wie viele Zeichen sind besetzt, wenn ihr die Shankhya-Navasha-Yogas nehmt?
Sind vier Zeichen. Ist Kedara Yoga bedeutet Stabilität. Dann hätte ich noch Sonnenyoga mit Merkur, das Vose Yoga im
Super.
12. Haus. Araja Yoga. Mond Venus. Mars
Ja.
Mond ist auch gleichzeitiger Dana Yoga.
Ja, schön, gut.
Das Sarpa Yoga mit Übeldehnung die Kendras. Soll ich weitermachen, oder?
Kannst du gerne.
Das Chandra Mangala Yoga,
Ja.
Mond-Mars-Konjunktion, dieses Lakshmi Yoga hätte ich noch.
Ja, super.
Das ist alles, was ich gefunden habe.
Es gibt noch ein Raja-Yoga mehr. Da könnt ihr mal gucken. Wer findet das fehlt?
Das ist Venus Mond.
Genau, das ist Venus
Raja
Mo.
Yoga. Wir hätten noch Kema-Truma Yoga
Ja, auch
und
wichtig,
eine
genau.
starke Aufhebung mit Merkur, Venus und Mars.
Und Kendra vom Mond, gut. Habt ihr noch was? Gibt noch mehr? Gibt noch eins, das ich sehr wichtig finde?
Ein Papakatra Yoga um die Venus.
Wobei der Mond, den würde ich gerade so durchgehen lassen, der wäre. Ach so, du meinst jetzt von Rahu aus. Oder? Rahu und Mars, oder was hast du gedacht?
Ja, im siebten Haus, weil die Venus ist ja von zwei Übeltätern eingeschlossen. Der Mond ist ja dunkel, oder?
Ja, man könnte ihn gerade
Da
so
kann man sich drüber
durchgehen
streiten,
lassen.
ja.
Also ich würde es nicht nehmen, weil der Mond wäre mir dann auch nicht stark genug, also nicht übeltätig genug.
Okay.
Weil er ja auf der temporären Ebene auf jeden Fall ein Wohltäter ist. Und wenn, dann ein ganz milder Übeltäter wird. Edith, zu dem Sapa-Yoga noch, das würde ich eigentlich nur nehmen, wenn es nur Übeltäter in den Kendras sind.
Ach so.
Du hast ja jetzt auch die Wohltäter noch, Merkur und Venus.
Na, ich habe an und für sich Übeltäter in den Kendras 3 bis 4. Und ist es nicht Rahu, Sonne, Saturn, Ketu?
Aber das sind ja keine Kendras.
Ach so, da ist nur, ach so, die Herrschaft über die Kendra-Häuser gemeint.
Nee, nee, im Kendra müssen die sein. Aber
Ah, mein Gott, ja, es stimmt.
ja,
Ja,
okay.
das war ein Denkfehler.
Ich
Ja,
glaube auch.
ich
Das war
habe
ein
mich
Denkfehler.
schon, ja.
Ihr habt noch ein Sarasvati-Yoga. Das passt auch noch. Also wenn ihr Merkur, Venus und Jupiter in Kendras habt, Kendra, Trikona oder zweites Haus. Und dann sollten die alle stark sein. Und Merkur, der ist jetzt zumindest mal ja, Freund. Venus steht im eigenen Zeichen, ist in Navamsa erhöht. Und Mond ist ein Mulatrikona. Also das wäre für mich ein schönes. Und Jupiter im neunten Haus, der ist auch in der Erhöhung. Von daher auch nochmal ein schönes, starkes Yoga.
Wie heißt das Yoga?
Saraswati.
Saraswati.
Findest du auch in euren Unterlagen oder im Buch?
Ihre Frage
Dann
ist
gibt
da,
ja.
würdest du ein Paisaccha-Yoga durchgehen lassen, Merkur im 10. vom Mond? Es ist zwar kein Voll- oder Neumond, aber im Kendra würde es stehen.
Die stehen im Kendra voneinander, aber der Mond ist mir da zu schön.
Okay.
Also der Mond ist mir nicht angegriffen genug dafür. Ich habe es mir auch überlegt, aber ich würde sagen, nein. Was würde ich denn gerade noch sagen? Ah, es gibt noch zwei Yogas, die sieht man nicht so oft, finde ich. Und zwar hat er alle Planeten zwischen 4 und 10, also so ganz grob zwischen 4 und 10. Das ist auch ein Navasha-Yoga, ein spezielles. Und zwar das Kuta-Yoga. Und das bedeutet Wohlstand und beruflichen Erfolg, unter anderem. Aber auch, also in den Klassikern schreiben die dann, aber auch grausam, hart und fokussiert auf ein Ziel um jeden Preis. Also so eine sehr starke berufliche Betonung oder auf Erfolg ausgerichtet. Und Kuta heißt Gipfel. Also das spiegelt so diesen Gipfel, den der Mensch erreichen möchte oder vielleicht auch erreichen kann, wieder. Und wenn ihr in Kala guckt, dann findet ihr auch noch ein Navasha-Yoga, nämlich ein Shankar-Yoga. Das bedeutet, dass alle Planeten. Shankar heißt Muschel oder Muschelschale. Das bedeutet, dass alle Planeten in Kendras und Trikonas stehen. Also ausgenommen die Mondknoten. Aber es geht um die normalen Planeten. Und das wäre jetzt hier auch gegeben. Und das ist ja an sich einfach schon eine starke Struktur, wenn ihr die Kendras und Trikonas besetzt habt. Und die einzige Dushtana-Besetzung habt ihr mit Rahu. So Mondknotenachse dann übers achte Haus, 8-2. Und ansonsten sind die Dushtanas leer. Ist auch einfach gut, wenn man das so zu Beginn mal sieht. Und Gudrun rät ja auch dazu, und auch Nalini macht das, dass man erstmal so einschätzt, habe ich ein starkes Horoskop? Wird sich das eher günstig auswirken? Und da guckt man ja die Häuser 1, 5, 9 an. Und auch Kendra-Besetzungen sind auch einfach eine Säule des Horoskops. Und so diese Planetenverteilung finde ich hier schon mal sehr gut. Wer möchte was zum Aszendenten sagen? Bei mir geht es jetzt hier, also es ist eine prominente Person. Mir geht es jetzt aber erstmal darum, was haben wir da für einen Menschen? Und wir kommen dann darüber automatisch auch in diesen beruflichen Bereich. Das habt ihr bestimmt auch gesehen, dass er da, oder Manfred hat schon etwas angedeutet, dass er da was vermutet. Einen starken Bezug und fangt trotzdem mal von vorne an, dass wir diesen Menschen erfassen, vielleicht auch mit Facetten, die sonst nicht so zutage treten. Und wie gesagt, ihr könnt einzelne Details einfach nennen und wenn sich alle beteiligen, dann werden wir da ein schönes Bild kriegen.
Ich mache mal ein bisschen, was ich so, also jetzt einfach so einen, frei weg, weil was mir aufgefallen ist, als erstes eben diese ganzen Aspekte im Haus 1 und die Beziehung zwischen Haus 1 Persönlichkeit und Haus 7. Und ja, er hat einerseits eine Tiefgründigkeit, also Skorpion. Und äußert sich aber in der Öffentlichkeit, also in dem Du. Ne? Und das Du ist ihm unheimlich wichtig. Oder die Partnerschaft in jeglicher Form. Und er hat eine gewisse Art von, also ich mache das mal frei weg, und eine gewisse Art von Stabilität mit dem Mond, der erhöht ist. Also eine gute Position vom Mond, der zwar dunkel, aber trotzdem stark ist. Dann auf der anderen Seite, das habe ich jetzt so frei weg, das andere Seite habe ich der Merkur im vierten Haus, den konnte ich erst nicht zuordnen, aber er hat auch so eine intellektuelle Ader, glaube ich. Also er kann mit Sprache umgehen, ne? Und weil es im Wassermann denkt schon, da gibt es einen Bezug, ne? Und dann auch einen Bezug zum elften Haus. Das ist mir so als erstes aufgefallen. Also ich möchte jetzt nicht so in die Details gehen, aber das habe ich jetzt so, ist einfach mal erzählt, ja.
Okay, super. Danke, Manfred. Wer kann ein bisschen mehr noch zum Skorpion sagen, wie ihr diesen Skorpion hier, also diesen Skorpion-Aszendenten hier einschätzt? Auf dieser Grundlage können wir ja dann das, was du gesagt hast, Manfred, noch genauer beleuchten. Wie stellt ihr euch einen Skorpion-Aszendenten Menschen vor?
Also sehr intensiv auf jeden Fall, leidenschaftlich, mit Tiefgang, muss sehr viele Hindernisse und Krisen überstehen und transformieren, umwoben von Geheimnissen und interessiert an okkulten Themen, Heilung, Sexualität. Dann hat er mystische Ausstrahlung wahrscheinlich durch die Mitherrschaft von Ketu. In Skorpion. Ja.
Gut. Wenn ihr so denkt, dass ihr diesem Skorpion, diesem achten Zeichen auch noch andere achte Hauseigenschaften zuordnet, was könnte dann noch auftreten? Auch schon im Hinblick darauf, dass ihr einen Blick ins siebte Haus werft oder auf die Aspekte, die eben auf den Aszendenten dann fallen.
Verstehe die Frage nicht ganz. Kannst du sie noch ein bisschen näher erklären?
Also wir sagen ja immer, ein Zeichen entspricht auch in gewisser Weise dem entsprechenden Haus. Also achtes Haus, achtes Zeichen oder achtes Zeichen, achtes Haus. So trägt der Skorpion immer achte Hauseigenschaften auch mit sich.
Ja, der Herrscher vom ist ja der Mars und der geht ins siebte Haus. Ich
Genau.
weiß nicht, ob ich da jetzt richtig liege. Er geht ja ins
Nee,
siebte
noch
Haus, nimmt
nicht.
diese Themen mit, diese tiefgründige mit ins siebte Haus, in den
Na,
Stier.
ich hab jetzt an Macht gedacht, an Machtthemen.
Ja, das bringt er, das gibt er auch bezogen jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel eine Partnerin nimmt. Ich denke, dass er das auch mitnimmt in eine Partnerschaft oder in einer Beziehung jeglicher Art, ne?
Genau, aber es geht mir jetzt ja um ihn, ne? Erstmal mehr um ihn als Person und noch nicht so sehr in der Partnerschaft.
Okay, auch als Person. Also er hat einen starken Mars. Also der Mars hat eine gute, finde ich, eine gute Position in sieben. Und er ist eine starke Persönlichkeit, ja.
Genau, aber er wird eben auch einen gewissen Machtanspruch haben.
Ja.
Einen durch den Skorpion, verstärkt dann noch durch Mars, der diesen Skorpion-Lagna aspektiert. So, darauf wollte ich hinaus.
Okay.
Dann habt ihr schon ein bisschen die Aspekte beleuchtet. Du warst das, Manfred. Was bringt der Jupiter-Aspekt da rein? Den habt ihr ja auch noch auf den Aszendenten.
Ich würde sagen, Schutz und auch ein bisschen Weisheit.
Auf jeden Fall.
Aber er ist ja auch Herrscher von neuen Jupiter, ne? Also
Nee,
auch,
er steht in
er
neun.
steht im neuen, so, er ist Herrscher von 2 und 5.
Genau.
Und damit auch so ein bisschen was Guru-haftet vielleicht so.
Ich habe dich jetzt akustisch nicht verstanden.
Etwas Guru-mäßiges.
Mäßig. Ja, okay. Genau, also so auch Lehren vielleicht und ein Gefühl für Recht und Unrecht oder ein Sinn für Recht und Unrecht. Unterscheidungsvermögen. Und er wird auch etwas zu diesem, wie hast du es genannt, Edith, charismatisch? Nee, du hast es.
Diese mystische Ausstrahlung.
Genau. Genau. Dem wird er, also der Jupiter wird auch zu dieser Ausstrahlung, die der Mensch hat, etwas beitragen.
Herrscher von 5 kann doch der Jupiter auch eine höhere Bildung anzeigen, ne?
Absolut, genau. Definitiv. Sehr gut. Dann ist ja der Mars jetzt nicht alleine. Was ergibt sich aus Mars, Venus, Mars, Mond oder aus diesem ganzen Dreierpaket, was ihr da im siebten Haus habt, was dann zum einen eben durch den Mars als Aszendentenherrscher sehr zentral zur Persönlichkeit kommt und dann durch den Aspekt nochmal. Sie habt das quasi doppelt in Verbindung mit dem Aszendenten und auch mit der Persönlichkeit dann. Wie stellt ihr euch eine Kombination oder eine Konjunktion von Mars und Venus vor? Wie kann sich das äußern? Wie kann das gelebt werden?
Der wird sehr leidenschaftlich sein.
Ja, genau. Was wir ja im Skorpion gerade schon hatten. So also leidenschaftlich wird er auf jeden Fall sein. Und wenn dann noch der Mond dazu kommt, dann würde ich sagen, verstärkt sich das noch und, oder wird es nochmal getriggert, diese Leidenschaft. Habt ihr gesehen, dass die Venus eine starke Beschädigung hat? Auf jeden Fall etwas, das man wahrnehmen sollte.
Im Krieg mit Mars.
Genau, die steht im Krieg mit
Ein Grad.
Mars. Weniger als ein Grad. Nee, ein bisschen mehr als ein Grad, aber ich würde es trotzdem noch als, nee, weniger. Auf jeden Fall ein Krieg. Kannst du das deuten, Klaus? Wer gewinnt, wer verliert? Oder wer leidet mehr von den beiden?
Ich glaube, die Venus leidet mehr und der Mars als Aszendenten herrscher Wind.
Ja, genau. Also der Übeltäter. Eigentlich ist es egal, wer gewinnt. Es geht mehr darum, wer kriegt die schlimmeren Blessuren davon. Und das ist definitiv der Wohltäter und in diesem Fall Venus. Aber sie wird nicht nur beschädigt sein, weil sie einfach eine ganz tolle Stärke hat. Und im Navamsa, ich mache euch hier unten mal das Navamsa auf. Ist sie erhöht? Und hier mache ich euch mal, geht nicht. Im Dashamsa ist sie auch nochmal erhöht. Sie steht immer in den Fischen, im Navamsa und im Dashamsa, im D10. So wird sie auch eine große Kraft für diesen Menschen haben. Wenn ihr den Mond im Stier deutet, findet ihr dann irgendwas wieder, was wir schon hatten? Bestätigt sich was? Oder bekommt es noch mal eine andere Färbung, ein anderes Gesicht? Du hast vorhin das Wort erdig benutzt, Manfred.
Also ich finde, im Mond im Stier ist die beste Position, die es überhaupt gibt für den Mond. Erstmal das, mal unabhängig vom Mars jetzt, ne? Und er kommt aus dem 9. Haus, ist auch gut. Also ist schon ein starker Mond. Natürlich wird er beeinträchtigt durch den Mars, manipuliert. Und mein Gefühl ist, dass da negative Dinge dann auch passieren, in welcher Form auch immer. Aber schwer zu, ich kann das jetzt noch nicht sagen. Ich müsste da länger und das untersuchen,
Okay.
aber mein Gefühl sagt mir, der Mond, der hat eine gute Position da. Also das ist eine Unterstützung für ihn, für den Jupiter auch und für sein, was auch immer, für seine Persönlichkeit, ne?
So, was ich jetzt eigentlich wollte, war, Mond steht mit Venus zusammen, und Stier ist ja ein beherrschtes Zeichen von Venus, also hat auch diese venusischen Eigenschaften nochmal. Und auch das findet ihr jetzt hier einfach doppelt wieder. Dann kommt ein Aspekt auf dieses siebte Haus oder auf diesen Mond und auf diesen Aszendentenherrscher, nämlich von Saturn. Was trägt der noch bei zum Bild?
Dass es um ernsthafte Beziehungen geht, eben reifere Beziehungen, oder?
Ja.
Ja,
Was bringt das denn?
Ernsthaftigkeit an für sich, Ernsthaftigkeit und ist ja
Na,
kein
ich wollte
Freund
gerade
vom Mars.
sagen,
Ja.
mal noch unabhängig von Partnerschaft, wir sind ja eigentlich bei seiner Person noch.
Also
Aber auch da ist
Ernsthaftigkeit.
es natürlich Ernsthaftigkeit, ja. Wie wirkt Mars und Saturn zusammen?
Nicht so
Oder
gut.
liegt Saturn auf Mars? Nicht so gut, sagst du?
Ja, sind nicht gerade Freunde, ne? Aber vielleicht ist es vielleicht weit hergeholt, aber der diszipliniert den Mars vielleicht ein bisschen, der Saturn. So würde ich es vielleicht sagen. Lenkt
Ihr
den
habt
bisschen.
natürlich dieses Stop and Go, was man ganz gerne hat. Aber in diesem Fall ist es ja, ich sag mal, nur ein Aspekt. Also nicht, eine Konjunktion oder dass sie gegenüber voneinander stehen, sich gegenseitig aspektieren. Und letzten Endes braucht man Saturn ja auch für harte Arbeit, für Ausdauer. Auch der Mond bekommt ja diesen Aspekt. Saturn hilft auch oft, etwas zu manifestieren. Also dieses,
Ja.
was da im siebten Haus angezeigt ist, auch tatsächlich in die Sichtbarkeit, in die Umsetzbarkeit und greifbar zu machen.
Also ist er quasi auch ein Unterstützer.
Ja, auch. Also immer, ich denke, jeder oder jeder Planet, denke ich nicht nur, hat zwei Seiten. Ihr werdet beim besten Wohltäter Seiten finden, die auch mal nicht so gut sind oder nicht so uneingeschränkt gut. Und sei es nur auf einer gesundheitlichen Ebene, wenn ihr zu viel wohltätige Energie habt, kann es ja auch ein zu viel werden. Und genauso ist zwar Saturn von der Kategorie her ein Übeltäter. Und wir brauchen ihn alle. Ohne Saturn würden wir keinen Fuß auf den Boden bringen, ein Stück weit. Und Saturn, gerade so mit diesem Mars, der da so viel Energie hat und pusht und leidenschaftlich ist, zum einen gibt der Saturn ein bisschen Kontrolle, aber es gibt auch eine wunderbar technische Begabung, wenn Saturn und Mars zusammenkommen. Und das ist ein starker Motor, Saturn. Also der Ehrgeiz von Mars, dann nochmal irgendwo gepusht von so einem Perfektionismus, den Saturn mit der Sonne zusammen haben kann, geben kann. Und auch dieser Ausdauer und diesem Willen, etwas zu schaffen.
Also könnte man direkt sagen, dass im Prinzip dieses Stop and Go zwischen Saturn und Jupiter stärker ist als zwischen.
Sonne und Mars.
Nee, ich
Ist
meine
so.
nur so, das ist eine allgemeine. Weil
Also.
Mars ist ja auch im Prinzip in Saturns Zeichen erhöht. Das heißt, dass dieser Gegensatz zwischen den beiden nicht so stark ist wie zum Beispiel zwischen Saturn und Jupiter.
Doch,
Das ist so.
aber einfach ganz anders. Bei Saturn und Jupiter ist das ja einmal dieses eher zusammenziehende Prinzip und diese Ausdehnung von Jupiter. Oder auf einer anderen Ebene könnte es Optimismus vom Jupiter und Pessimismus von Saturn sein. Und bei Mars und Saturn ist es ja so, dass Mars dieses Drängende hat, diese Energie, die so nach vorn geht, und Saturn eher bremst. Sind einfach zwei verschiedene Arten von Gegensätzen, die da aufeinandertreffen. Verstehst
Ja,
du?
also könnte man jetzt nicht sagen, der ist vielleicht weniger krass, dieser Gegensatz zwischen Mars und Saturn, als
Nee, würde ich nicht
Würdest
sagen.
du nicht sagen?
Nee, der ist auch krass.
Der ist auch krass. Gut,
Ja,
alles klar.
aber gerade solche krassen Dinge geben ja auch, ja,
Die
pushen
bewegen
einfach.
was.
Die bewegen was, weil man muss es aushalten und jeder gibt dann auch noch irgendeine gute Qualität dazu. Also Saturn, dieses Durchhalten, Mars den Ehrgeiz oder dieses nach vorne gehen auch. Und natürlich schließe ich nicht aus, dass da auch große Probleme draus entstehen. Aber eben immer bezogen auf einzelne Situationen oder Lebensbereiche, mehr oder weniger. Und Jupiter aspektiert ja Saturn hier und die Sonne. Ich weiß nicht, ob du das jetzt konkret gemeint hattest, Christiane.
Ich meinte das eher sogar, also
Gut.
allgemein, so fürs allgemeine Verständnis.
Okay. Wie schätzt ihr den Jupiter-Aspekt auf Saturn und Sonne ein, um wieder ins Konkrete zu gehen?
Eigentlich sehr positiv, weil der Jupiter sein eigenes Haus aspektiert.
Ja, genau, super. Erstmal positiv, weil er das eigene Haus aspektiert, genau. Er steht in einem guten Haus, aspektiert ein gutes Haus, also diese Verbindung von Haus 5 und Haus 9. ist da gut. Und das zweite Haus für vieles sicher auch eine gute Herrschaft. Und jetzt ging es darum zu sagen, okay, wie stelle ich mir den Menschen jetzt unterm Strich vor? Und das wissen jetzt oder weiß niemand besser als die von euch, die gerade Fallstudien schreiben. Da ist das ja immer so, zumindest zu Beginn, echt eine Hürde, aus diesen vielen einzelnen Bausteinen jetzt ein Bild zu formen. Auch da dürft ihr gerne zusammenarbeiten und zusammenhelfen. Also ihr habt jetzt so viele richtig gute Sachen gesagt und bastelt die jetzt mal zusammen. Und traut euch, ihr dürft ja auch Fehler machen.
Also ich stelle mir den Menschen sehr selbstbewusst vor, auch zielstrebig. Aber ich stelle mir den auch etwas egoistisch vor
Sehr gut.
und mit seinem Master im siebten Haus. Auch schwierig für Partnerschaft.
Definitiv. Auch
Aber
gut,
der
wenn du mich
Jupiter
da einsetzt.
bringt,
Ja, mach weiter bitte.
den Jupiter, weil der steht ja wirklich sehr gut und aspektiert ja auch seinen Aszendenten, also dass der auch sehr wissbegierig ist und auch intelligent, würde ich ihn einschätzen.
Ja.
Ja, und jetzt kann vielleicht doch jemand anders noch sagen.
Das war schon prima. Ja, wir dürfen gerne weitermachen. So ein kleiner Hinweis, denkt ihr, er ist eher nachgiebig oder eher stur?
Eher stur, würde ich sagen. Er hat ja. Ja.
Ja, sagt.
Aber ich auch musikalisch würde ich ihn einschätzen durch diese Venus.
Ja. Und hast du eine Idee, wie sich diese Musikalität oder Kreativität konkret bei ihm äußern könnte oder zeigen könnte? Hat jemand anders von euch eine
Vielleicht
Idee?
ist er eher, vielleicht ist er Musiker oder Sänger oder so.
Sänger? Was lässt dich einen Sänger vermuten?
Er ist, ich habe jetzt mehr an diese Navamja, also an diesen, an gedacht, weil da steht die Venus ja im fünften Zeichen und das sind ja eher musikalische Menschen und deswegen würde ich, also würde ich jetzt denken, so Sänger oder nicht doch Komponist oder so, in die Richtung.
Wo steht die Venus im fünften Zeichen? Kann ich dir jetzt gerade nicht folgen?
Navamsa hatten wir doch vorhin, ne? Dass die
Nee, dass sie erhöht.
ach so, sie ist erhöht, ja.
In den
Aber nicht
Fischen.
im fünften Haus, so meine ich. Ich stehe da im fünften Haus, ne? Jetzt muss ich nochmal selber hier.
Nee, im achten.
Ach, nicht im fünften, dann habe ich das irgendwie hier falsch gesehen.
Im achten Haus steht sie.
Ach, stimmt, ja, jetzt haben wir ja einen anderen Aszendenten. Okay, ja.
Ach so, jetzt weiß ich, was du hast es im.
Ja, ich habe es auf den Skorpion-Aszendenten.
Ja, nee.
Er ist ja jetzt
Du
Löwe-Aszendent. Ja, okay. Dann.
musst dann vom Navamsa-Lagna ausgehen.
Ja,
Und
genau.
das wäre Löwe und im D10 ist es auch wieder der Löwe. Kann er sich gut unterordnen?
Eher nicht.
Ja, nicht, genau. Also er wird nicht in irgendeiner Formation seinen Platz finden. Mit Formation meine ich jetzt als Orchestermusiker, als Kammermusiker, also dass er einfach mit anderen zusammen spielt, weil da muss man sich gut einordnen und unterordnen.
Ja. Das ist ja irgendwie so, dass er Solist ist, dass er irgendwie, ja.
Er braucht auf jeden Fall irgendwie eine Einzelstellung. Und natürlich habt ihr jetzt so von Beginn an schon diese Partnergeschichte, also dieses Gegenüber ins Spiel gebracht. Das ist auch sehr wichtig und wirkt natürlich auf die persönliche Ebene und auf die berufliche Ebene, weil es ja auch Partner im weitesten Sinne sind und auch ein Stück weit die Öffentlichkeit. Und zwar doppelt die Öffentlichkeit, weil ja auch Mond eben für die Öffentlichkeit steht. Und das siebte Haus in gewisser Weise auch, das zehnte noch etwas mehr, aber auch das siebte hat mit Öffentlichkeit zu tun. Als zehntes vom zehnten und auch über diese, ja, über diese Business- oder Geschäftspartner-Komponente. Seht ihr alle den Egoismus oder dieses starke Ego, was er hat? Oder was er nach außen trägt, sagen wir so.
Naja, er hat ja auch die Zeichen im Stier zu stehen. Ne? Das ist auch so. Stier, ich gehe durch die Wand. So, ich gehe also mit dem Wand, mit dem Kopf durch die
Kopf,
Wand. So.
alles. Ja, und er hat so dieses Kontrollierende.
Ja, aber er hat auch die Sonne im fünften Haus. Ne? Da ist es ja dann manchmal etwas zu viel, genau. Wenn ja, ein Planet im eigenen Haus steht. Ne? Das erhöht den ja nochmal sehr, diesen Anspruch, ja, seinen Willen durchzusetzen.
Du meinst, ich muss
Wegen der Sonne
noch
im
mal warten.
fünften Haus.
Warte mal kurz. Ich
Ich
muss
muss
ein
ein
paar
paar.
Stunden,
Das
dass wir
muss
nicht
so.
so viel.
Okay.
Also, du meinst das natürliche fünfte Zeichen, also das fünfte Haus als fünftes Zeichen Entsprechung mit Sonne im eigenen, richtig? Gut. Ja, kann man so stehen lassen. Was gibt Saturn zu diesem Thema Selbstbewusstsein? Stärkt er das? Stärkt er es uneingeschränkt oder könnt ihr das noch differenzieren?
Kann es sein, dass Saturn das vielleicht einschränkt, aber auf anderer Seite Jupiter mit seinem Aspekt trotzdem irgendwie ausbreitet? Da
Das
gibt
hat
es wahrscheinlich beide Seiten.
Ja, genau, das hast du sehr gut beschrieben. Also das dritte Haus kommt ja durch Saturn noch zur Sonne und das elfte hängt ja irgendwo auch mit drin, weil sie beide das elfte aspektieren. Aber Saturn wird da auch Zweifel geben und ein Stück weit ein zu viel kontrollieren helfen mit der Zeit. Aber Jupiter gibt eben auch noch mal dieses strahlende nach außen treten dazu. Und trotzdem wird es in ihm, weil er auch der Mond durch Saturn, von Saturn aspektiert wird, zeitweise auch ganz anders aussehen. Er wird auch Zweifel haben und diese Zweifel Diese Zweifel werden durch seinen Anspruch kommen, und zwar durch den Anspruch an sich selbst, perfekt zu sein, und auch diesen Anspruch an andere und dementsprechend auch zeitweise Rückmeldung von anderen. Also so dieses schwierige siebte Haus oder dieses starke siebte Haus, was ja nicht ganz problemlos ist. Das wird zum einen eben diese partnerschaftlichen Themen betreffen, aber auch die beruflichen Themen in seinem Fall. Also auch da wird er teilweise ganz schön Gegenwind kriegen. Konkurrenz ist dann auch ein Thema durch die sechste Herrschaft von Mars, die ja auch in dieses starke siebte kommt. Konkurrenz, Hindernisse anderer Art. Und ja, der Rahu in acht tut auch seinen Teil dazu, immer wieder ordentlich zu schütteln, Unruhe zu bringen. Und wenn ihr wollt, können wir jetzt auch mal auflösen, wer das ist, falls ihr es nicht eh schon rausgekriegt habt. Also das ist Herbert von Karajan. Und ich habe dieses Horoskop gewählt, weil er Dirigent ist. Also er hat auch Piano oder Klavier studiert, aber vor allem ist er ja als Dirigent bekannt geworden und hat da einfach eine Wahnsinnskarriere auch gemacht. Und ihr findet diese persönlichen Eigenschaften, die ihr gerade beschrieben habt, in ihm einfach so unheimlich gut wieder.
Ja, die Egozentrik ist ja bekannt von ihm gewesen. Ja, das passt.
Genau.
Das passt. Was, ich habe noch eine Frage, mehr eine Frage als eine Feststellung. Und zwar das zweite Haus, das hat mich auch, das passt vielleicht ganz gut da rein, weil das zweite Haus finde ich, also die Kindheit, die frühe Kindheit, finde ich schon heftig, weil die durch die Aspekte und den Ketu, der da steht, hat er auch keine einfache Kindheit gehabt. Also vermute mal eine strenge Kindheit. Das ist aber mehr eine Frage. Wie siehst du das oder wie seht ihr das?
Was ist denn gut an dieser Kindheit? Fangt mal so
Gut.
an. Bitte?
Ja, Disziplin hat er gelernt, denke ich mal. Ordnung.
Ja, sicher. Einfach
Ein
schon, wenn ihr
bisschen,
guckt,
ja.
wann er geboren wurde, hat da sicher viel mehr Disziplin jetzt so
Na,
vom
gut
Eltern.
sehen.
Manuela, wolltest du was sagen?
Nein, ich hatte gerade mit dem Hund gesprochen.
Okay.
Entschuldigung.
Ja, so 1908 geboren. Da kam ja dann auch bald der Erste Weltkrieg. Er ist in Österreich geboren oder wo, ist in Österreich groß geworden. Und Saturn kann Strenge bringen, gebracht haben, ja, definitiv. Mars hat es die sechste Herrschaft im Aspekt und eben seine Persönlichkeit. Der Mond hat aber der Herrscher des zweiten Hauses geht aber nach neun. Und das gibt auch wieder eine ganz gute Portion Schutz, Bildung.
Und es ist ja auch Jupiter.
Ja.
Also, ne, also es ist der zweite Herrscher ist sozusagen, geht nicht nur ins gute neunte Haus und mit dem und hat die Herrschaft über das gute fünfte Haus. Kann man sagen, dass jemand mit dem Schützezeichen im zweiten Haus also jetzt mal eine gute Basis für eine frühe Kindheit hat, dadurch, dass der Jupiter der Herrscher vom Schützen ist. Also jetzt, wenn man jetzt die anderen Sachen erstmal noch nicht betrachtet, die danach noch verschlechternd wirken können.
Guck mal, das wird ja dann für alle Skorpion-Aszendenten gelten.
Ja, also wie gesagt, das wäre ja eine Schicht der Deutung.
Genau,
Das
aber nur ein ganz kleiner Bestandteil.
Ja, ist richtig. Aber
So, wenn Jupiter, ja, du?
ich könnte mir ja auch vorstellen, dass es vielleicht die Kinder werden so geboren, die mit einer guten Kindheit, die werden halt Skorpionen-Aszendenten. Also ich meine, ja, also weißt du, wie ich meine?
Ja, ich weiß, wie du meinst.
Also natürlich ist das jetzt nicht das absolut, das beschreibt jetzt nicht alles, aber den Jupiter als Herrscher vom Haus der Kindheit. Ich sage ich mal, gibt einen schlimmeren Beginn, wenn man diesen Teilaspekt mal so werten will.
Aber schau mal, jetzt könnte der Jupiter ja in acht stehen.
Ja,
Zum
ja, ja,
Beispiel.
ja.
Das könnte auch im Fall sein.
Genau, der
Da
Mond
gibt es
könnte ja auch
eine.
ein Fall sein oder so.
Ja, genau.
Ja, das ist
Und
richtig. Ist dann, sage ich mal, wenn der Mars im Fall stünde als Hausherrscher, wäre das aber für mich vielleicht noch schlechter. Ja, na gut, egal. Also ich.
Nee, du kannst, also ich weiß, auf was du hinaus willst, aber es ist zu einfach.
Aber wie
Das ist
gesagt,
schon.
das wäre ja auch nur eine Teilerklärung. Das sollte ja jetzt nicht auch gesamt die Kindheit gesamt schon beschreiben. Es wäre nur ein Teil.
Du kannst es mal so im Hinterkopf behalten und dann gucken, bestätigt sich das oder
Genau,
muss ich
genau.
es revidieren.
Genau,
So
so
kannst
hätte ich es
du es sehen.
gemacht.
Und das zweite Haus sind ja nicht, ist nicht nur die frühe Kindheit. Selbst da würde ich sagen, es gab irgendwelche manipulativen Dinge oder Unausgesprochenes, Unklares für dieses Kind mit Ketu. Und genauso bekommst du ja in der Kindheit oder bekommt man in der Kindheit ein bestimmtes Wertesystem vermittelt. Und da haben wir diesen Jupiter als Herrscher, der nach Neun geht und erhöht ist. Das fände ich gut. Aber Ketu bringt da auch wieder sowas Unklares, Unfassbares. Also der Ketu ist da schon ein Störfaktor. Und Saturn und Mars als Übeltäteraspekte auch. Auch wenn Saturn jetzt Herrschaften hat, die ja ganz okay sind, sage ich mal. Und Mars Aszendentenherrscher, aber trotzdem eben beides Übeltäter. Eine sehr heftige Energie dann auch, diese Kombi aus Saturn, Mars und Ketu. Also sehr gemischte Kindheit mit Tendenz zu eher schwierig. Man könnte sich auch einen sehr starken oder dominierenden Vater vorstellen, einen sehr strengen Vater, was ja auch zu dieser Zeit passt. Ein Vater, der einen hohen Anspruch an dieses Kind hat und ihm permanent eher so vermittelt, dass er enttäuscht ist, also der Vater jetzt enttäuscht ist, dass der Sohn dem Anspruch nicht genügt. Aber trotzdem habt ihr auch beim Vater dieses Wohlwollen mit Jupiter im Neunten. Also wenn man weiter gucken würde. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, also er hatte auch drei Ehen. Er war dreimal verheiratet. Und diese Schwierigkeiten, die das im Partnerhaus erzeugen kann, habt ihr ja schon so zu Beginn ein bisschen geschildert. Und da sehe ich auch diese Venus im Krieg mit Mars.
Und der hatte ja auch Schwierigkeiten, mit dem Orchester, oder ich weiß gar nicht genau. Also da gab es dann Führungsstreitigkeiten, das hatte ich noch mitbekommen. Das passt da, finde ich, auch ganz gut rein, ne? Dass er sich dann, aber also er war schon sehr dominant.
Und extrem erfolgreich.
Ja,
Ja.
erfolgreich, ja, auf jeden Fall, klar. Aber auch dominant, also der hat keine Widerworte geduldet, so in dem Sinne, ne? Das hatte ich ja so
Also der
mitbekommen.
war auf jeden Fall, hatte einen starken Führungsanspruch und war sehr perfektionistisch, was man auch sehen kann. Also auch diese Mars-Venus-Mond-Kombination, das gibt auch einen ganz hohen Anspruch an Schönheit, an Perfektion, an Präzision. Und das sind ja Eigenschaften, die durch diesen Aspekt auf den Lagner auch er selber hat. Der hat mit ganz kleinen Gesten unheimlich präzise dirigiert. Also er hat nicht so diese riesengroße Gestik, sondern wirklich mit kleinen Zeichen diese Orchester geführt. Er hat dadurch natürlich auch Widerstand erzeugt, logischerweise. Und als Mensch war der schon charismatisch, aber sicher nicht einfach. Und das habt ihr auch ganz gut beschrieben. Manfred, wolltest du noch was sagen? Du siehst so aus, als ob dir
Nein,
irgendwas.
ich stimme dir zu. Nein, das sehe ich auch so. Genau, ja. Aber ich, nee, ich hatte eine Frage. Wo kannst du dieses musikalische, weil du sagtest, der hat so mit den feinen Gesten hat er das alles gemacht. Wo hat er dieses musikalische Talent? Wo ist es am meisten sichtbar? Also ich vermute der Mond und die Venus und das zusammen. Aber ich weiß es nicht. Das ist eine Frage jetzt.
Was denkt ihr? Können wir
Ja.
zusammen? Ich kann euch das sagen, aber ich lasse euch gerne erstmal selber.
Ich denke zum Beispiel Sonne und Saturn in Fische in fünftem Haus, das zeigt auch eigentlich, also weil Fische hat trotzdem mit Musik was zu tun und fünfte Haus mit etwas so Schöpferischem. Also für mich, oder Ketu in zweitem Haus, das sind auch Talente, die
Ja,
vielleicht.
Ketu 2 fände ich jetzt nicht so zwingend, muss ich sagen.
Nun,
Denk mal an
zweites
die
Haus.
Yogas, die wir sagen, zu Beginn gefunden haben. Malavia-Yoga zum Beispiel, diese starke Venus.
Genau, und Venus ist auch Herrscher von 12.
Künste und Musik. Dann habt ihr die Venus mit Mond zusammen und Mond ist in Rohini. Das hat auch was mit Schaffen und Kreativität zu tun. Auch Kritika. Dieses scharfe Nakshatra hat eine schöpferische Qualität. Dann habt ihr Sonne in 5, also 5 und Saturn auch in 5. 5 ist ja auch ein kreatives, musisches Haus. Dann habt ihr den Löwen, dieses Führen in 10 und auch nochmal diese kreative Komponente.
Und der Merkur, der auf die Sonne wirkt, unterbreche ich jetzt mal auch. Auch, ne? Weil.
Ja, hat ja auch Dirigieren hat ja ganz viel mit Vermittlung und Kommunikation auch zu tun.
Da sind viele Komponenten, ne? Also es sind viele
Ja.
positive. Also es ist
Ja.
Wahnsinn.
Vielleicht auch dieser Aszendentenherrscher, der geht ja ins 7. Haus und ins Stier. Ein Stier ist ja auch so Genuss und für Schönes und weil ja die Herrscherin vom Stier die Venus ist. Und Musik ist ja, hat ja mit Schönheit zu tun und mit
Ja.
Ästhetik sozusagen. Und wenn man ihn anguckt, sieht er ja auch sehr, ist ja ein sehr attraktiver Mann, ne, wenn man.
Absolut, ja.
Ja.
Ja, Musik hat auch ganz viel mit Technik zu tun, weil ohne eine gute Technik kannst du keine Musik machen. Also eine gute Technik meine ich jetzt nicht Aufnahmetechnik, die kommt natürlich auch dazu, aber Musik zu machen erfordert ganz viel Übung und eine ganz gute Fingerfertigkeit, also das nennt man dann Technik. Und als Dirigent braucht er natürlich auch eine total gute Technik, diesen Takt zu schlagen oder zu zeigen, was er jetzt möchte, was das Orchester macht. Er muss dem Orchester ja durch Gesten vermitteln, was er jetzt für einen Ausdruck möchte, was er für eine Lautstärke möchte, was er für eine Stimmung erzeugt haben möchte. Und er muss natürlich auch schaffen, so mit seiner Person und Persönlichkeit, mit seiner Ausstrahlung, die Musiker so auf sich, dass sie sich auf ihn richten und nach ihm richten. Also er muss sie in seinen Bann ziehen. Und genauso muss er es schaffen, das Publikum, also auch wieder das Gegenüber, in seinen Bann zu ziehen, mit dem, was er da mit dem Orchester leistet. Also ihr habt zum einen diese Musiker, die er leitet als Gegenüber und ihr habt auch das Publikum als Gegenüber. Und um das Ganze zu schaffen, muss er natürlich auch wahnsinnig fleißig sein, wahnsinnig genau studieren. Und er hat da was gemacht, was ganz wenige Dirigenten machen. Er hat alles auswendig dirigiert. Das heißt, er musste diese ganze Partitur, dieses ganze große Werk jeweils komplett verinnerlichen und hat sogar oft mit geschlossenen Augen dirigiert. Also er war komplett nach innen gerichtet und trotzdem hat er das so in diesem Außen geschaffen oder geschafft. Und da steckt wahnsinnig harte Arbeit natürlich dahinter. Und wenn ihr jetzt noch einen Schritt weiter geht, könntet ihr auch sagen, die dritte Herrschaft von Saturn, das sind ja die Hände oder die Arme, die kommen zu dieser Sonne, eben auch zu diesem Beruf dazu. Die nutzt er auch. Die nutzt er auch kreativ quasi. Und das ist auch etwas, womit er führt, diese Hände, die Arme, die Schultern, also dieser ganze Bereich einfach. Könnt ihr mir da folgen?
Merkur ist ja der Atmakaraka auch, oder? Hat das damit zu tun?
Ein Stück weit sicher, ja. Was ich ganz interessant fand und nicht wusste, was aber auch passt, also er hatte wohl eine Vorliebe für teure, schnelle Autos. Könnt ihr das sehen oder könnt ihr euch das irgendwie herleiten?
Ja, Venus, Mars, ne? Venus für Fahrzeuge und Mars, gib ihm.
Unterstützt auch noch durch Herrscher von 4 und 5, was ja das zweite vom vierten ist. Dann hat er dann irgendwann einen Pilotenschein gemacht und so ein kleines Flugzeug, Privatflugzeug gehabt und ist auch geflogen. Also es war einfach so diese Begeisterung auch für die technischen Dinge, unabhängig oder neben der Musik, so greifbare Technik. Und irgendwie eine Yacht hatte er auch noch. Ja, alles Fahrzeuge, alles teure Fahrzeuge. So ein gewisser Luxus auch, Luxusanspruch oder Freude an Luxus. Fällt euch sonst noch was auf? Weil wir nähern uns so dem Ende der Stunde. Wenn euch noch was auffällt oder ihr denkt, wir haben noch etwas vergessen.
Er hatte ja auch zwei Kinder, ne? Da müsste man jetzt dieses fünfte Haus sich angucken näher, ne?
Ja, genau. Denkst du, er
Saturn
hat die Kinder?
verzögert ja, gell? Der Saturn,
Bitte?
ne?
Ja.
Ja, der verzögert.
Genau, der hat die Kinder sehr spät bekommen. Die sind aus der dritten Ehe, da war er schon relativ betagt, als die kamen. Ich glaube, 1960 und 64 sind die Kinder gekommen. Genau, Saturn verzögert. Ist aber auch der Putra-Charaka, der da im fünften steht. Und ihr seht auch, also man könnte bei ihm überlegen, hat er Kinder mit diesem starken beruflichen Fokus? Auch Herrscherin von oder Sonneherrscher von 10 in 5, zwei Übeltäter in 5. Aber da ist eben Jupiter, der fünfte Herrscher in 9 und erhöht. Und das ist dann doch ein starker Hinweis auf Kinder.
Noch eine Frage, wenn in diesem fünften Haus der zehnte Herrscher steht, der ja eigentlich sozusagen das wichtigste Haus für Beruf und Status ist, ist das auch ein Hinweis darauf, dass die Kinder schon auch wichtig sind für seinen Status, auch wenn sie spät kommen und er ja eigentlich allen bekannt ist als Dirigent, aber wenn die Sonne als zehnter Herrscher von diesen Haus quasi mit dem fünften Haus so eng verbunden ist, dass die Kinder vielleicht doch auch eine wichtige Bedeutung haben.
Also ich würde jetzt hier seinen Beruf und seine Kinder nicht mischen.
Nee, aber dass man sagen könnte, die sind von der Priorität doch eigentlich wichtiger, als nach außen hin erscheinen mag.
Ja, sicher, das schon.
Ja, das wäre mir jetzt meine Frage gewesen.
Er wird sich auch ein Stück weit über und mit den Kindern identifizieren.
Genau. Genau, das meine ich.
Und
Das sind ja
was
Sachen, die
kommt?
denkt man, die denkt man so nicht. Wenn man ihn so sieht, hätte man das jetzt nicht so gedacht, ne?
Genau, und was natürlich da förderlich sein kann, ist sein Alter, das er dann hatte, oder die Reife. Und er hatte ja zu dieser Zeit auch schon sehr viel erreicht. Also der war da noch mitten im Leben und in der Karriere, aber trotzdem. Und bei einer Frau hätte man jetzt eher vielleicht gesagt, ja doch, sie wird Kinder haben, sie kann auch Kinder haben, sie wird sie spät bekommen. Und bei der Frau hätte ich mir dann viel eher überlegt, weil sie ja die Kinder auch austragen muss und doch zumindest zu Beginn des Lebens der Kinder so die Nächste sein wird, dass es nicht ganz einfach ist, jetzt Beruf und Karriere zu vereinen. Aber bei ihm als Mann, der sie ja nicht austragen musste, zum Beispiel nicht die Schwangerschaft hat, kann man da noch mal ein bisschen anders drauf gucken.
Ja,
Und auch seine
genau.
Kinder sind erfolgreich geworden, seine beiden Töchter.
Ich habe jetzt noch mal eine Frage, aber Saturn in 5 bedeutet nicht immer, ne, Kinder später zu bekommen. Wenn jetzt da, weiß ich nicht, noch ein anderer Planet, außer die Sonne jetzt bei ihm mit drin steht, könnte es doch durchaus auch sein, dass die, also ich habe jetzt so einen Fall. Da steht auch Saturn in 5 und ist auch ein Skorpion-Aszendent und da sind die Kinder früh gekommen. Da steht aber Sonne und Venus im 5, Saturn und Venus in 5. Und vielleicht ist die Venus da eher diejenige, die das, die Verzögerung aufgehoben hat.
Also du musst ja auch auf die Dashas gucken. Das haben wir jetzt hier gar nicht gemacht, einfach
Ja,
weil er
ja.
ja, ne? Weil es jetzt einfach nicht der Fokus war. Ich gucke gerade mal. Wenn ihr schaut, er hat Saturn Mahadasha dann ab 1950, davor hat er Jupiter. Und da musst du ja so vieles mit einbeziehen. Man müsste dann jetzt auch gucken, wenn das siebte Haus so kritisch aussieht. Oder müsste man sich überlegen, wann wird er wohl Partnerschaften gehabt haben? Und ihr müsst in die Auslösungen der Dashas gucken. Ne? Also wir wissen jetzt ja auch nicht ganz genau, wie dieses Horoskop aussieht, was du da im Kopf hast. Und
Ja,
Venus
ich
ist
hatte nämlich
natürlich.
auch immer Saturn als Verzögerung gesehen und dann war das irgendwie jetzt gar nicht so gewesen.
Gut, Venus ist natürlich dann ein starker Wohltäter drin. Und wie gesagt, wir müssen dann andere Faktoren auch noch gucken. Die Venus ist ja dann für einen Skorpion in 5 immer erhöht.
Ja, und sie ist Herrscher von 7. Ich weiß ja nicht, kann man vielleicht auch mit in Verbindung bringen?
Ja, definitiv ist ja die
Aber sie ist auch
Partnerschaft.
Herrscher von 12, ne?
Also da muss man einfach alles sehen. Und wir schließen ja nicht aus, es kann auch sein, er hätte früher Kinder haben können, aber aus irgendeinem anderen Grund, vielleicht die Karriere, also dieser starke berufliche Bezug oder Probleme in den Partnerschaften, hat sich es halt nicht so entwickelt.
Jutta, kann es auch sein, dass zum Beispiel Saturn in fünftem Haus nicht nur Verzögerung zeigt, sondern auch einfach das Mensch, das Thema Kinder sehr ernst nimmt und irgendwie einfach so sich vorbereitet sozusagen oder irgendwie, also dass es für ihn nicht einfach passiert, sondern wirklich ein wichtiges Thema und ernstes Thema.
Dass er das auch kontrolliert, meinst du, oder? Also,
Ja, zum
ja,
Beispiel.
klar. Und gerade wenn die Kinder spät kommen, kann das ja auch sein, dass das ein Stück Arbeit war, diese Kinder zu,
Ja, genau.
also so weit zu kommen, Kinder zu haben. Ja, klar, natürlich. Das macht auch Sinn. Es kann auch Probleme in den Schwangerschaften geben. Jetzt bei ihm nicht, aber also einfach irgendwelche Hindernisse, die da noch mit ins Spiel kommen. Guckt euch ruhig mal im Nachgang noch das Dash Amja an, also das D10. Auch total interessant. Auch da findet ihr noch gute berufliche Dinge. Und auch das Navamja ist total interessant. Falls ihr Zeit und Lust habt, da noch ein bisschen weiterzumachen. Ansonsten, wenn ihr irgendein interessantes Horoskop habt, auch sehr gerne schicken, einfach schreiben. E-Mail schreiben, können wir auch mal eure Vorschläge angucken. Soweit okay für euch? Okay, gut. Dann danke ich euch fürs echt super gute Mitmachen und wünsche euch mal für heute einen schönen Abend und ja. Ich denke, im März sehen wir uns dann irgendwie wieder.
Danke.
Vielen,
Vielen Dank.
Danke.
Ja, schönen
Schönen
Abend
Abend noch.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Bitte.